Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Ja, man kann bei Weitem nicht sagen, dass das heute ein Feel-Good-Tag war. Grüßt euch zum Update-Podcast. Heute am letzten Junitag 2020 beginnt eine neue Zeitrechnung. China hat ein neues Sicherheitsgesetz verabschiedet und kann damit vermutlich allen auf die Pelle rücken, die sich China kritisch äußern. Vor allem in der Sonderverwaltungszone Hongkong. Die Journalistin und Politikwissenschaftlerin Katharine Tai hat da schon einen Effekt beobachtet.
Es gibt viele Leute, die jetzt in den letzten Tagen ihre sozialen Medien komplett gelöscht haben, weil sie Angst haben, dass sie jetzt für Sachen, die sie in den letzten Wochen oder Monaten gesagt haben, belangt werden, wenn sie einfach nur ein bisschen kritisch waren, was die Regierung angeht.
Was das neue Sicherheitsgesetz genau bedeutet, das klären wir mit ihr heute. Wir haben außerdem Geheimtipps für den Urlaub 2020 für euch, den perfekten Urlaub für den Moment. Und wir blicken auf eine Diskussion, die es wirklich in sich hat. Die einen sagen, das muss weg, die anderen sagen, ach nee, das ist doch gar nicht so schlimm. Die Darstellung einer Person mit dicken Lippen und Ohrring, der sogenannte Coburger Mohr im Stadtwappen von Coburg in Oberfranken.
2020 lernen unsere Kinder immer noch solche Worte kennen, die ganz klar rassistisch konnotiert sind. Dann frage ich mich wirklich, muss das sein?
Die Antirassismus-Trainerin Betty L. Berhe vom Social Justice Institut in München, warum sie klar für die Entfernung solcher Stereotype aus dem Alltag ist, auch das gibt's heute für euch in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Vor gut einem Monat kam China mit einem Sicherheitsgesetz um die Ecke. Jetzt wurde es schnell und mit großer Geheimhaltung durchgedrückt. Die Volkspartei in Peking, das hört man heute, hat nicht mal 15 Minuten gebraucht, um das zu beschließen. Was kommt jetzt, ist die große Frage. Und das weiß anscheinend keiner so genau. Zu befürchten sind Freiheitsstrafen für alle, die sich gegen den Staat stellen oder den Staat in Gefahr bringen. Vielleicht sind es Journalisten, vielleicht sind es Menschenrechtler, pro-demokratische Politiker, kritische Bürger. Könnte alles sein. Die Demokratiebewegung hat sich vorsorglich schon mal aufgelöst. Sprechen wir drüber mit Katharine Tai. Sie ist Journalistin, Politikwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt chinesische Politik. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Katharine, China sagt, dass sie das Gesetz jetzt gegen subversive Aktivitäten einsetzen wollen. Was heißt das genau?
Genau, also das Gesetz ist ja tatsächlich erst vor einer Stunde veröffentlicht worden. Das heißt, wir wissen noch nicht so besonders viel. Was wir aber wissen, ist, dass es Leute betreffen soll, die Regierung in Hongkong daran hindern, im Endeffekt ihren Job zu machen. Mhm. Aber zusätzlich soll es eben auch noch kriminalisieren Separatismus, Terrorismus und Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften. Und das sind halt alles sehr weit definierte Begriffe. Und gerade dieser Begriff der Subversion wird wahrscheinlich zum Beispiel auch Leute betreffen, die Vandalismus an Regierungsgebäuden betreiben.
Bedeutet das denn auch, dass das Parlament in Hongkong mit diesem Gesetz ja eben nicht mehr das Hauptparlament umgehen kann?
Also das Parlament in Hongkong hat das Gesetz nicht gesehen, soweit wir wissen. Das wurde komplett aus Peking verabschiedet und ist in dem Moment in Kraft getreten, in dem es veröffentlicht wurde. Und normalerweise sollte eben das Hongkonger Parlament jedes Gesetz, das in der Stadt verabschiedet wird, dreimal lesen und dann verabschieden. Und das wurde tatsächlich komplett umgangen hier.
Mhm. Joshua Wong und andere Führer der Demokratiebewegung, war zu lesen, haben die Konsequenzen heute gezogen, sind aus der Partei ausgetreten. Was ist der Plan genau?
Ich denke mal, es geht darum, einander und auch diese Partei nicht zu gefährden, weil Joshua Wong zum Beispiel, der ist nicht offiziell für Unabhängigkeit Hongkongs, aber wird immer wieder als Separatist bezeichnet von der chinesischen Regierung. Das heißt, das sind jetzt Leute, die in der Vergangenheit Probleme hatten, deswegen, dass sie halt als Separatisten bezeichnet wurden. Und sie wollen jetzt verhindern, dass ihre Mitgliedschaft in dieser Partei Demosisto, der Partei zum Beispiel bei den Wahlen für das Parlament im September zum Verhängnis wird. Mhm. Aber nachdem jetzt mehrere rausgetreten sind, hat sich dann zum Beispiel die Partei Demosisto einfach komplett aufgelöst. Also es geht im Endeffekt darum, die MitstreiterInnen zu schützen.
Mhm. Es ist ein Sicherheitsgesetz, das für ganz China gilt, aber vermutlich Hongkong am meisten trifft. Wie sind die Reaktionen sonst in Hongkong heute darauf?
Es ist total krass. Es ist so ein Ohnmachtsgefühl. Die Leute haben unheimlich Angst. Also es gibt viele Leute, die jetzt in den letzten Tagen ihre sozialen Medien komplett gelöscht haben oder anonymisiert haben, weil sie Angst haben, dass sie jetzt für Sachen, die sie in den letzten Wochen oder Monaten gesagt haben, belangt werden, wenn sie einfach nur ein bisschen kritisch waren, was die Regierung angeht. Viele Leute überlegen auch, Hongkong zu verlassen und zum Beispiel ins Ausland zu migrieren. Andere wiederum, die widerstreben dem so, die sagen, nein, wir werden weiterkämpfen. Und einige rufen ja auch dazu auf, morgen am 1. Juli, wie jedes Jahr traditionell am 1. Juli, demonstrieren zu gehen, obwohl der Protest offiziell nicht erlaubt wurde.
Es hat ja jetzt schon andere Reaktionen auch gegeben. Die USA haben gesagt, sie wollen keine Verteidigungsausrüstung mehr in die Sonderverwaltungszone liefern. Was bedeutet das für Hongkong?
Ja, da muss man mal ein bisschen gucken. Also ich habe tatsächlich keinen sehr guten Überblick darüber, wie viel Verteidigungstechnik die USA nach Hongkong liefern. Ich würde davon ausgehen, dass es relativ wenig ist und dass das die Stadt wirklich unbedingt treffen wird. Dass von daher die Maßnahmen aus den USA bisher sind eher symbolisch.
Gut, aber alles andere wiegt natürlich schon schwer und hat jetzt auch schon ordentlich Gewicht. Es ist Fakt, China hat das umstrittene Sicherheitsgesetz verabschiedet und es tritt sofort in Kraft. Einzelheiten, Informationen waren das von der Journalistin und Politikwissenschaftlerin Katharin Tai.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vor ein paar Monaten, da schien es ja noch so, als könnten wir möglicherweise dieses Jahr allerhöchstens auf dem Balkon Urlaub machen bei uns. Aber inzwischen, da haben viele Länder ihre Einreisebestimmungen ja passend zu den Sommerferien gelockert. Wie es in der EU aussieht mit den Richtlinien, könnt ihr nachschauen auf der Seite Reopen EU. Und in vielen Zeitungen, vielen Sendungen sehen wir ja auch gerade Service-Tipps en masse, was in welchen Ländern möglich ist. Verena von Keitz aus unserem Update-Team hat sich das für uns mal angeschaut, sich durchgewühlt, sich inspirieren lassen, eine kleine Auswahl an Urlaubszielen. Ich bin gespannt.
Ja, es war auch wirklich gar nicht so leicht, da irgendwie was rauszusuchen. In diesem Jahr ist es halt auch schwierig zu unterscheiden nach so, bist du eher der spontane Typ, der nichts plant und alles auf sich zukommen lässt, oder bist du der All-Inclusive-Typ? Also so eine Einteilung geht dieses Jahr schlecht, weil eben doch in vielen Ländern Spontanität im Urlaub eher ausfällt. Also meistens sind Vorabreservierungen nötig für Hotels, aber auch für Campingplätze. In den Niederlanden, habe ich gelesen, musst du dich sogar für Plätze in Restaurants und Strandpavillons vormerken lassen. Mhm. Und deshalb habe ich mir mal andere Kategorien überlegt. Ein bisschen wie unsere Leseempfehlungsrubrik, das perfekte Buch für den Moment.
Naja, hören wir immer sonntags natürlich im Grünstreifen, das perfekte Buch für den Moment, wenn man dem anderen eine zimmern möchte zum Beispiel. Wie lautet
ich hoffe, du mir nicht.
Dann, niemals. Wie lautet deine erste Empfehlung?
Also ich fange mal an mit dem perfekten Urlaub, wenn du sonst außerhalb der Hochsaison verreist, um Menschenmassen zu vermeiden. Und da ist tatsächlich in diesem Jahr die Iberische Halbinsel mit den dazugehörigen Inseln wohl gerade das Richtige. Denn die Strände sind gerade sehr leer und beschaulich. Das sagt auch unser Spanien-Korrespondent Marc Dugge.
Verwaiste Strände nicht nur auf Mallorca, sondern auch auf den Kanaren oder auch auf dem spanischen Festland, was zum Teil einfach auch daran liegt, dass die Briten zu Hause bleiben. Es gibt noch kaum Flüge aus Großbritannien, auch wegen der dort herrschenden Quarantäneregelung. Das kann sich natürlich in den nächsten Tagen noch ändern.
Naja, aber bis dahin sind gerade auf den Kanaren und Mallorca irgendwie eben viel Platz an den Stränden, weil das ja so klassische touristische Hochbogen auch für Pauschaltouristen aus Großbritannien sind. Das gleiche gilt übrigens für Portugal.
Das heißt, da sind auch keine Abstandsregeln nötig am Strand oder wie ist das da?
Doch. Also es gibt die Regelung, 1,5 Meter Abstand musst du halten und eine Gruppe darf auch nicht aus mehr als 25 Leuten bestehen. Die Polizei hat auch schon am Wochenende, da kommen ja dann vor allem auch die Einheimischen wieder an die Strände, ein paar Strände geschlossen, die zu voll wurden. In Portugal gibt es da aber einen besonderen Service, um das zu vermeiden.
Eine App, die davor warnt, wenn ein Strand zu voll ist. Wenn ein Strand schon viele Besucher hat, dann wird dieser Strand in einem Ampelsystem quasi mit Rot angezeigt. Und so kann sich der Tourist noch im Hotel überlegen, dass er vielleicht jetzt lieber einen anderen Strand ansteuert, wo noch nicht so viele Menschen sind.
Also ich muss mal sagen, das finde ich ganz charmant.
Absolut. Wie geht's weiter in deinem Ranking?
Ich hätte da noch Vorschläge für den perfekten Urlaub, wenn du 2 bis 3 Kilogramm abnehmen willst, die man sich in der Corona-Zeit vielleicht angefuttert hat. Du musst eben nur die Herausforderungen, die durch Corona-Auflagen bedingt sind, positiv nutzen, würde ich mal sagen. Wenn du nämlich in die Türkei reist, also ich weiß, trotz nicht aufgehobener Reisewarnung vom Auswärtigen Amt, dann kann es sein, dass du vielleicht nicht ganz so doll zulangen kannst beim Essen, wegen Abstandsregelungen wie sonst. Das sagt unsere Türkei-Korrespondentin Karin Senz.
Es gibt noch ein Buffet beim Essen. Allerdings sind da Absperrbänder aufgebaut, denn man darf sich's nicht mehr selber nehmen, sondern man muss dann einem Mitarbeiter oder dem Koch eben zeigen, was man gerne hätte. Und ich könnte mir vorstellen, wenn der Tourismus in der Türkei wieder ein bisschen anzieht, dass man auch insgesamt mehr Geduld mitbringen muss.
Verstehe ich das richtig? Das heißt, man muss länger aufs Essen warten und kann sich am Buffet deshalb nicht vollhauen?
Ja, so ungefähr. Okay. Und dazu kannst du dann noch, also wenn du in so einem hohen Hotelgebäude logierst, dann kannst du zum Beispiel auch noch statt Aufzug die Treppe nehmen und was für deine Fitness tun. Denn in den Aufzügen ist die Personenzahl in der Türkei reglementiert und das kann in großen und hohen Hotelgebäuden zu Stoßzeiten, wirklich zu langen Wartezeiten führen. Die könntest du halt anders nutzen.
Ja, gut, das erinnert aber uns dann doch schon alle ganz stark an Corona und die damit verbundenen Einschränkungen, die wir da gerade so erleben. Hallo Mona, wenn ich das mal stärker vergessen will, was sollte ich dann tun? Wo sollte ich hinreisen?
Mein Hund hechelt gerade hier ein bisschen, aber alles gut.
Geht um Urlaub, ist doch klar.
Es geht um Urlaub, die will auch mit. Also die Kategorie, der perfekte Urlaub, wenn du frei durchatmen willst. Da empfiehlt sich tatsächlich Tschechien. Das Land ist insgesamt sehr wenig betroffen von Corona. Und dort gibt es ab morgen keine Maskenpflicht mehr. Auch nicht im Nahverkehr und geschlossenen Räumen. Und auch keine 2 Meter Abstandsregelung. Wobei Prag als Hauptstadt und noch eine weitere Region davon ausgenommen sind, weil dort die Fallzahlen noch etwas höher sind. Und das Gastgewerbe darf ab morgen auch länger als bis 23 Uhr öffnen. Ich würde sagen, könnte sich also lohnen, dieses Jahr nach Tschechien zu fahren.
Wir feiern das nicht ab an dieser Stelle. Wir sagen nicht, fahrt dahin und ab die Kirche, sondern wir sagen, wenn ihr mal so ein bisschen lockeren Urlaub erleben möchtet, ohne die Maske und sowas, dann könnt ihr das da machen. Müsst aber verantwortungsvoll umgehen damit, ne, Verena?
Auf jeden Fall.
Ja, Urlaubszeit ist Reisezeit, ist Corona-Zeit leider auch dieses Jahr.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Berlin, da gibt es mitten in der Innenstadt eine Straße, die heißt Mohrenstraße. In Eisenberg zwischen Jena und Leipzig gibt es einen Mohrenbrunnen. Da steht eine große Statue von einem schwarzen Mann in der Mitte. In Schwäbisch Hall, in Frankfurt am Main und in diversen anderen Städten gibt es sogenannte Mohrenapotheken, oft verziert mit entsprechenden Reliefs von diesen Figuren über dem Eingang. Und in der Stadt Coburg, da gibt's eine Person im Stadtwappen, die als Coburger Mohr bezeichnet wird. Vielen Weißen fällt das vermutlich gar nicht weiter auf, aber viele People of Color fühlen sich dadurch beleidigt und zumindest missverstanden. Zum Beispiel Mboro Sururu, der Vorstand des Vereins Berlin Postkolonial.
Die anderen, die streiten das ab, aber wirklich Mohren für mich bedeutet Sklaven, Schwarze, dunkel, dreckig.
Es gibt eine Petition von Menschen, die das alles raus aus dem Stadtwappen haben möchten und eine Gegenpetition derer, die daran festhalten wollen. Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Grinner hat sich heute mit beiden Seiten unterhalten.
Am Coburger Stadtwappen scheiden sich zurzeit die Geister. Auf goldenem Grund zeigt es das Profil eines schwarzen Mannes mit dicken Lippen, breiter Nase, krausem Haar und dickem goldenen Ohrring. Das Bild heißt offiziell Coburger Mohr und weil es in ihren Augen eine rassistische Darstellung ist, haben Alicia Archie und Juliane Reuter eine Petition gestartet. Das Bild soll weg.
An dem Coburger Wappen stören uns konkret 2 Dinge. Das ist zum ersten Mal der Begriff Mohr, der von vielen schwarzen Menschen als Pendant zum N-Wort erfahren wird und verlässen und rassistisch ist und 2020 einfach in dieser Form nicht mehr existieren sollte.
Und zweitens,
es geht darum, dass eine rassistische, eurozentrische Darstellung eines Menschen aus Afrika ist, die erstellt wurde, ohne jegliches Wissen, wie diese Person wirklich aussah. Deswegen wurden auf Stereotype wie krauses Haar, große Lippen oder großer Ohrschmuck zurückgegriffen.
Das ist die eine Petition. Als Antwort darauf hat Tobias Schmidt aber eine Gegenpetition gestartet. Er möchte den Coburger Mohr so behalten, wie er ist.
Ich hätte gern einen kritischeren Umgang mit althergebrachten Symbolen, wie wir sie haben, und nicht einfach eine Bilderstürmerei, weil gerade uns ein Bild nicht passt, das einfach zu entfernen. Das halte ich für grundsätzlich falsch. Wir müssen da sagen, was ist vielleicht vor 10, was vor 50, 60 Jahren entstanden oder was hat schon eine Verankerung in der Stadt seit gut 800 Jahren.
Das Stadtwappen zeigt nämlich einen Heiligen, den Heiligen Mauritius. Der Legende nach kam der aus Afrika, wahrscheinlich aus Ägypten, also aus Nordafrika, in jedem Falle also nicht aus einem Gebiet südlich der Sahara. Weil man da aber früher keinen so großen Unterschied gemacht hat, wurde Mauritius dargestellt wie ein Klischee-Schwarzer. Und genau das ist das Problem, sagt Julien Boubineau vom Afrika-Zentrum in Würzburg.
Es ist auf jeden Fall rassistisch aus kulturwissenschaftlicher Sicht. Und da gibt es Verbindungen zu kolonialen Bildern aus dem 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts, als People of Color zum Beispiel in den USA in den Minstrel-Shows ebenso überzeichnet worden sind mit schwarzer Farbe im Gesicht, mit dicken Lippen. Aber auch in Deutschland, man denke an die Firma Sarotti, die sich auch in den 1910er und 20er Jahren dieser Figur, wie wir sie heute auf dem Coburger Stadtwappen sehen, bedient. Und das sind ganz klar kolonialrassistische Darstellungen und Überzeichnungen gewesen in jener Zeit.
Und in Coburg sieht man die in der ganzen Stadt. An Statuen, auf Gullideckeln, in Wandreliefs und vor dem Rathaus. Und dort sitzt der zweite Bürgermeister der Stadt, Hans-Herbert Hartan. Er kann die ganze Aufregung allerdings nicht verstehen. In einem Interview mit dem Regionalsender TV Oberfranken hat er gesagt:
Wenn man jemanden zu seinem Schutzpatron ernennt, dann ist es ja eine große Ehrbezeugung dieser Person gegenüber. Das hat also absolut nichts mit Diskriminierung oder Rassismus zu tun. Genau das Gegenteil ist der Fall.
Die Tatsache allein, dass hier ein Mensch öffentlich geehrt wird, ist für Julien Bobineau aber keine Entschuldigung für diese Abbildung.
Naja, man muss da zwei teilen. Also man muss einerseits die Verehrung sehen, die ich auch für sehr positiv erachte. Und da würde ich dem Bürgermeister recht geben. Auf der anderen Seite aber diese ikonografische Darstellung, die auf diesen Gullideckeln zu sehen ist, die einfach wirklich, wenn man das vergleicht mit den Darstellungen aus der Kolonialzeit, 1:1 übereinstimmt. Und das ist einfach hochproblematisch. Und sich dann zu flüchten aus der Diskussion mit dem Argument, dass man doch jemanden ehrt mit einer rassistischen Darstellung, das passt für mich nicht zusammen. Also man muss zwei getrennt das Ganze betrachten.
Coburg ist mit diesem Problem allerdings nicht allein. In Thüringen, am Niederrhein und in der Schweiz gibt es ebenfalls Städte, die den heiligen Mauritius in vergleichbar klischeehafter Form im Stadtwappen haben. Und auch sonst findet man jede Menge ganz ähnliche Abbildungen an Brunnen, Statuen und Wandverzierungen. Wie sollen wir damit also umgehen?
Naja, vom Prinzip muss man sich jeden Einzelfall im Einzelnen anschauen und dann aber darüber hinaus auch eine übergeordnete Fragestellung ableiten, nämlich die Frage, wie wollen wir in dieser weißen Mehrheitsgesellschaft sozialen Frieden gestalten und wie wollen wir mit unserer eigenen Kolonialvergangenheit in der Jetztzeit umgehen. Also das heißt, man muss über diese Dinge diskutieren können und da erfordert es eine gewisse Bereitschaft zu diskutieren.
Jetzt also herzugehen und zu sagen, naja, der hieß halt schon immer Mohr und der hatte schon immer so einen dicken Ohrring, das wäre für Julien Bobineau genau der falsche Weg.
Und genau an der Stelle sind wir, dass wir eine Augenhöhe herstellen müssen und den Betroffenen zuhören müssen. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, die Perspektive der Betroffenen nicht abzuwerten und nicht abzutun, weil dann begeht man die gleichen Fehler, wie man sie während der Kolonialzeit schon getan hat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Soll er im Stadtwappen bleiben oder nicht? Der sogenannte Coburger Mohr, die Abbildung des heiligen Mauritius. Solche Diskussionen sind, muss man festhalten, keine Einzelfälle. In vielen Städten in Deutschland wird gerade gestritten über Namen von Straßen, über Apotheken, Namen oder auch Firmenmarken, die für viele rassistisch klingen. Oder über stereotype Darstellungen, zum Beispiel von schwarzen Menschen eben in Stadtwappen wie in Coburg oder in Firmenlogos. Das ist rassistisch, das muss weg, sagen die einen. Gibt es nicht wichtigere Probleme, sagen die anderen. Schauen wir uns genauer an, zusammen mit der Antirassismus-Trainerin Betty L. Berhe vom Social Justice Institute in München. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Betty L., du bist selbst schwarz. Wie ist das für dich, wenn du auf solche Straßenschilder schaust, Mohrenstraße, oder wenn du von der Diskussion Coburger Mohr mitbekommst? Ist diese Bezeichnung für dich ähnlich rassistisch wie das N-Wort?
Also erstmal sozusagen finde ich das unglaublich schwierig. Also ich wohne ja in München und Garmisch-Partenkirchen ist nicht so weit weg von uns und da gibt es auch den M-Platz. Und gleichzeitig bin ich Mutter. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Kinder sind jetzt bald so weit, dass die lesen können. Und quasi 2020 lernen unsere Kinder wieder und oder immer noch solche Worte kennen, die ganz klar rassistisch konnotiert sind. Dann frage ich mich wirklich, muss das sein? Und wenn ja, was für eine Begründung gibt es dafür?
Du nimmst es schon gar nicht mehr in den Mund, höre ich daraus. Du sagst auch M-Wort, ja.
Richtig, richtig. Ich nehme das Wort nicht mehr in den Mund, weil, wie gesagt, vor allem für mich als Expertin gibt es sozusagen keinen Grund mehr, dieses Wort zu benutzen, wenn man nicht auch gleichzeitig diese rassistischen Bilder transportieren will.
Im Fall von Coburg argumentieren ja viele, dass es ein Heiliger sei, da im Stadtwappen verehrt wird, der heilige Mauritius, und dass diese Darstellung eben deshalb nicht rassistisch oder abwertend ist. Das siehst du anders.
Das sehe ich definitiv anders. Also schwierig, ja. Also erstens mal sozusagen ist ein Hinweis, dass die Menschen, die diese Aussage treffen, sich nicht hinreichend mit Rassismus auseinandersetzen und vor allen Dingen auch nicht mit der Gewaltdimension von Rassismus. Denn wenn es so wäre, würde man nicht in sozusagen ad hoc in so einen Widerstand gehen und würde sich ernsthaft damit auseinandersetzen. Wenn es so wäre, dann würde sozusagen dieser Prozess der Auseinandersetzung tatsächlich länger dauern. Für mich ist das einfach ein Anzeichen von Deutungshoheit behalten und wir nennen das auch in der Rassismusforschung White Privilege. Und das hat sozusagen was mit Machtstrukturen zu tun und dass Menschen, die sozusagen diese Machtstrukturen innehaben, eben diese weiße Perspektive nicht aufgeben wollen und einfach sozusagen in Anführungszeichen auf ihrem Recht und auf ihrer Deutungshoheit beharren.
Man müsste in der Tat einen Kontext erschaffen, wenn man daran festhalten möchte. Man muss es irgendwo vermutlich erklären, auch wenn ich natürlich den Punkt verstehe, dass man deiner Meinung nach gar nicht festhalten muss an sowas.
Richtig, aber das wäre zumindest sozusagen ein Ansatz, der zeigen würde, dass man sich bewegen will. Also sozusagen einfach nur zu sagen, wir haben kein Problem und in Anführungszeichen, das ist ja das, was sozusagen nonverbal dann auch gesagt wird, ist, ihr habt das Problem, ihr seht das Problem und ihr problematisiert es, aber eigentlich gibt es kein Problem. Mhm. So, und das ist keine Art, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen. Wenn es aber sozusagen irgendeine Art von Bewegung oder Entgegenkommen oder Diskussion geben würde, dann könnte man zumindest sagen, es gibt den Willen, sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen, was ich bei der Geschichte jetzt in Coburg in keinerlei Hinsicht sehe.
Ja, ist es nicht ein bisschen problematisch, wenn man auch sagt, okay, wir nehmen das weg, wir setzen die Gullideckel und alles Mögliche, wir entfernen das, dann wird das Problem ja eigentlich auch nur weggeschoben. Dann gibt es ja auch wieder keine Auseinandersetzung, die das Zwischenleben der Menschen irgendwie beeinflusst. Also da kommt man ja auch nicht ins Gespräch, wenn man jetzt sagt, okay, weg damit. Das ist ja keine Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus.
Naja, aber der Prozess dahin wäre auf jeden Fall eine Auseinandersetzung, weil also Status quo ist ja nicht, dass es denkbar, also wirklich denkbar wäre, dass irgendeine Stadt, Gemeinde, Dorf, wie auch immer, den M-Platz, diese Abbildung, wie auch immer, einfach aus dem Stadtbild entfernt. Ja. Das würde ja einen unglaublichen Diskurs voraussetzen, damit die Bürger mitgehen und so weiter. Und genau das ist sozusagen das Zeichen, das wir gerade brauchen, dass wir sagen, pass auf, wir haben jetzt gelernt, es gibt wohl tatsächlich Rassismus in Deutschland, sonst wären nicht so viele Menschen auf die Straße gegangen und wir sind bereit, uns mit dem Erbe und auch sozusagen mit der Zukunft und mit der pluralen Gesellschaft, die heute einfach da ist, auseinanderzusetzen und da, wo es nötig ist, zu entscheiden, rassistische Bilder aus dem öffentlichen Raum zu entfernen, was eben auch sozusagen so eine Art Zeichen oder Symbol ist für wir wollen Veränderung schaffen.
Mhm. Könnte man ja mal mit anfangen in Coburg.
Man anfangen. Richtig.
In Oberfranken. Es gibt eine Petition und eine Gegenpetition um das Stadtwappen, inwieweit die Darstellung und der Name Rassismus fördert. Darüber haben wir gesprochen mit der Antirassismus-Trainerin, mit Betty L. Behre. Ganz lieben Dank für das Gespräch. Schönen Abend dir.
Ebenso, schönen Abend. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
48.000 Schuss Munition weg, 62 Kilogramm Sprengstoff auch weg. Dazu soll es eine Party gegeben haben, auf der man den Hitlergruß gezeigt hat, was nicht nach einer gewöhnlichen Betriebsparty klingt. Soll so beim Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr passiert sein. Alarmieren nennt es die Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Und aus diesem Grund hat sie heute durchgegriffen und angekündigt, das Kommando Spezialkräfte soll komplett umgebaut werden. Was das bedeutet, sprechen wir drüber mit Klaus Remmer aus unserem Hauptstadtstudio. Klaus, heute gab es ein 60 Seiten dickes Dokument der Arbeitsgruppe im Verteidigungsministerium. Was steht da drin?
Ja, 4 Wochen hat diese Arbeitsgruppe getagt, um sich dem Problemfall KSK Kommando Spezialkräfte zu nähern. Und die Diagnose, die ist schonungslos und entlarvend. Da ist von einer Verselbstständigung des KSK durch ungesundes Eliteverständnis einzelner Führungskräfte die Rede, von einer so wörtlich Toxic Leadership, also eine vergiftete Führung, die extremistische Tendenzen befördert habe. Insgesamt 60 Einzelmaßnahmen wurden dort aufgelistet, die dann insgesamt diese Reform, von der du gesprochen hast, ausmachen. Ich will nur mal die wichtigsten Punkte nennen. Die Soldaten, die im Ausland im Einsatz sind, werden zurückgezogen. Bis auf Weiteres werden internationale Kooperationen eingestellt. Eine ganze Kompanie, und insgesamt gibt es nur 6, eine Kampfkompanie wird aufgelöst. Das ist die 2. Kompanie. Da hat der MAD lange ermittelt wegen rechtsextremistischer Tendenzen, die offensichtlich geworden sind. Der gesamte Bereich Ausbildung des KSK wird ins Heer eingegliedert. Die Generalinventur bei Munition und Sprengstoff, die ist dringend fällig. Das hast du in der Anmoderation erwähnt. Führungskräfte für das KSK sollen noch schärfer sicherheitsüberprüft werden als bisher schon. Man will eine stärkere Rotation innerhalb der Einheiten des KSK. Man will eine stärkere Vorverwendung von Soldaten. Da gibt es einige, die sind 20 Jahre bei dieser Truppe, in dieser Eliteeinheit, die weitgehend im Dunkeln arbeitet. Und das fördert natürlich eine gewisse, wie will ich mal sagen, eine Abschottung.
Und man glaubt damit, dieses ungesunde Selbstverständnis zu löschen?
Naja, also man gibt, glaube ich, so kann man es interpretieren, diesen Kommando Spezialkräfte jetzt noch einmal die Gelegenheit, dieses Problem selbst und aus dem Inneren heraus zu lösen. Mhm. Denn es steht in dem Begleitbrief des Staatssekretärs auch drin, Stichtag 31. Oktober 2020. Bis dahin will die Ministerin Ergebnisse sehen und als Drohung fügt der Staatssekretär an, Zitat, sollten insbesondere die Selbstreinigungskräfte des KSK nicht hinreichend Wirkung zeigen, wird sich unausweichlich die Frage stellen, ob das KSK in seiner jetzigen Form am bisherigen Standort erhalten bleiben kann.
Also es klingt dann doch stark nach einer Bewährungsprobe. Schaut mal an, dass die Munition wieder herkommt. Schaut mal an, dass die Partys und eure Gesinnung irgendwie richtig verlaufen. Das klingt jetzt trotzdem nicht nach einem totalen Umbau, oder?
Nein, es ist, wie gesagt, ich würde mal sagen, man hat jetzt hier deutliche Maßnahmen angedeutet. Man will sie umsetzen. Es wird ein bisschen Zeit gegeben. Bewährungsprobe ist das richtige Wort. So taucht es auch auf in ersten Reaktionen. Hier zum Beispiel Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Obfrau der FDP im Verteidigungsausschuss.
Jetzt tickt die Uhr. Das KSK steht jetzt unter Bewährung bis Oktober. Aber man muss auch sagen, das ist auch die Bewährung von Kramp-Karrenbauer. Diese 60 Seiten sind natürlich ein Wattemantel, um auch die Ministerin in Deckung zu wissen. Denn sie muss sich natürlich fragen lassen, warum sie, aber auch bereits ihre Vorgängerin und auch die anderen Vorgänger die letzten Jahre bei den einzelnen Vorfällen nicht durchgegriffen haben.
Insgesamt, so sagte Strack-Zimmermann, sei die Richtung eigentlich die richtige. Die Schritte, viele davon würden zu spät kommen. Die Reaktion der Grünen fiel so aus.
Probleme mit Rechtsextremismus im KSK, die sich über Jahre aufgebaut haben, die über Jahre bekannt waren, die kann man natürlich nicht mit einer Kommission lösen, die jetzt 4 Wochen gearbeitet hat. Es kommt jetzt in den nächsten Wochen und Monaten darauf an, dass das KSK selbst unter Beweis stellt, dass für Rechtsextremismus in seinen eigenen Reihen kein Platz ist. Nur dadurch kann der Verband seine eigene Zukunft sichern.
Tobias Lindner war das, der verteidigungspolitische Sprecher der Grünen. Einzelheiten werden wir erfahren morgen, wenn die Ministerin selbst den Bericht zunächst im Verteidigungsausschuss, aber dann in aller Öffentlichkeit um 14.30 Uhr in der Bundespressekonferenz vorstellt.
Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer will das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr nach einer Serie rechtsextremer Vorfälle in der Vergangenheit umstrukturieren. Eine Kompanie soll zum Beispiel komplett aufgelöst werden. Informationen und Einzelheiten dazu von Klaus Remme, unserem Hauptstadtkorrespondenten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was ist denn da bitteschön los? In einer Region in Alaska haben Forschende beobachtet, dass die Anzahl von Dämmen in den letzten 20 Jahren aber sowas von angestiegen ist. Von nur 2 im Jahr 2002 auf fast 100 im Jahr 2019. Ja, und wer hat diese Dämme gebaut? Wer war es? Der Biber war es. Die Forscher sagen, die Region in Alaska erlebe einen richtigen Boom an Biberdämmen. Anscheinend finden die Tiere durch den Klimawandel mehr Nahrung dort, weil das Eis wegschmilzt und eben auch mehr Baumaterial, mit denen sie dann die Dämme bauen können. Das führt dann unweigerlich zu mehr Seen in dieser Gegend. Nicht nur in Alaska, sondern auch bei uns in Deutschland ist das anscheinend so. Die Landschaftsplanerin Anke Wilhams hat das jedenfalls auch bei sich in der Region, in der sie arbeitet, beobachtet, rund um den Fluss Aller in Niedersachsen. Ja, was ist da denn eigentlich los, wollte ich von ihr wissen. Warum ist der Biber so aktiv?
Man kann natürlich jetzt nicht das alles verallgemeinern, aber im letzten Jahr war es so, wir hatten trockene Sommer und es ist Niedrigwasser und da hat der Biber natürlich Panik, dass seine Burg offen liegt. Das heißt, der Eingang einer Biberburg muss immer unter Wasser liegen. Und wenn der Wasserstand sinkt, unter 80 Zentimeter sinkt, da fängt der Biber an, Dämme zu bauen. Mhm. Und das kann man auch in manchen Flüssen sehen oder auch in manchen Bächen, dass da dann die Aktivität war. Mhm. Und das war natürlich von Vorteil auch manchmal, weil sonst wäre der Fluss oder der Kanal auch trocken gefallen. Mhm. Das heißt, der Biber hat auch mit seinem Damm hier das Wasser gehalten.
Ist das tendenziell jetzt eine gute Tendenz, dass er da so mehr baut? Weil ich meine, der Grund ist ja ein bisschen eigennützig. Er will ja da übernachten in seiner Burg.
Er braucht seinen Schutz, genau. Wie gesagt, man kann es nicht verallgemeinern, wenn der Fluss tief genug ist, fängt der Biber nicht an zu bauen. Nur bei, zum Beispiel bei uns sind viele Fließgewässer stark ausgebaut, stark verbreitet und da sinkt der Wasserstand dann stark und da fängt er an dann zu bauen. Und das kann zu Problemen führen mit der Landwirtschaft, wenn die zu nah am Fließgewässer ran arbeiten und die Dämme zu Überschwemmung führen, aber gerade in Niedrigwasserzeiten ist das nicht der Fall. Und da sind die Landwirte teilweise auch froh, dass überhaupt das Wasser gehalten wird in ihrer Region. Mhm. Weil sonst müssen sie immer ganz doll bewässern und das natürlich geht auch ins Geld.
Also Sie sagen da Problem Biber, das darf man überhaupt nicht so titulieren wahrscheinlich. Ne? Der genau, hilft da wahrscheinlich mit eher.
man muss immer gucken vor Ort. Es ist nicht immer alles über einen Kamm scheren. Das geht, ist immer schwierig.
Spannendes Detail habe ich wohl mitbekommen, auch, dass der Biber lieber zum Essen schwimmt und nicht läuft und deswegen manchmal auch den Bau eines Dammes nutzt, um quasi aufzuschwemmen oder eine Region zu überschwemmen. Und dann muss er nämlich nicht mehr aufs Feld hinlaufen, sondern lässt sich einfach hinschwimmen.
Genau, das sieht man gerade an Gräben, weil der Biber ist einfach zu behäbig zu Fuß. Er ist ja nicht gerade der Schlankste und das ist im Wasser natürlich leichter für ihn, sich zu bewegen als über Land. Und dann kann er auch seine Äste oder sein Nahrungsmaterial eher runtertransportieren zu seiner Burg. Und dann fängt er an, Gräben anzustauen, um dann zu seiner Nahrungsquelle zu schwimmen.
Ganz schön intelligent.
Ja, ist er.
Ist er?
Er weiß, wie er sich zu helfen weiß.
Ja, das ist immer von Vorteil. Hat das denn auch Vorteile für andere Lebewesen, wenn das jetzt mehr Staudämme gibt?
Man kann das jetzt nicht auf Tauwerke reduzieren. Da, wo der Biber ist, hilft er uns, die Artenvielfalt zu erhöhen. Weil gerade wenn ich bei uns in der Region gucke, unsere Flüsse sind teilweise begradigt und ausgebaut. So diese natürlichen Strukturen, die es früher mal gab, oder dieses Mosaik an vielen Lebensräumen, gibt es nicht mehr. Und wenn der Biber dort aktiv ist, das heißt rein und raus rennt, anstaut, Bäume fällt, schafft er ein Mosaik an verschiedenen Lebensräumen für ganz viele Tierarten, also für Fische, Amphibien, viele Vögelarten. Die Spechte sind da, die haben viel totes Holz. Der Schwarzstorch ist auch in vielen Bereichen zurückgekommen, wo der Biber ist. Das heißt, er bringt eine hohe Artenvielfalt.
Die einzigen, die ihn natürlich nicht mögen, sind die Bäume, ne?
Nein, ja. Das stimmt. Ja. Manche müssen darunter leiden, aber das sind vorwiegend Weichhölzer, wie die Weide und die Pappel, wenn die am Gewässer stehen. Und die Weide weiß ganz genau, sie ist Lieblingsspeise vom Biber. Und die hat so einen Mechanismus. Wenn der Biber Weiden fällt, schlägt die Weide sofort wieder aus oder in den meisten Fällen und entwickelt Giftstoffe oder Abwehrstoffe und für 2 Jahre.
Das ist ja ein richtiger Kampf.
Ja, der Biber lässt sie erstmal in Ruhe, sodass sie sich dann wieder regenerieren kann. Das heißt, die Natur hat sich da schon drauf eingestellt. Bloß wir Menschen haben natürlich oft an unseren Fließgewässern so ein paar Bäumchen hingepflanzt, nur einreich, und die sind natürlich dann weg, wenn er die mag und keine anderen Nahrungsmittel mehr hat.
Also ich halte mal fest, der Biber kann durchaus helfen in der Fauna da draußen, auch wenn er sie manchmal abnagt, kann dann durchaus andere Lebewesen wie der Fische sich wieder ansiedeln, darf wahrscheinlich das alles nicht übertreiben, ne?
Genau, man muss immer gucken, aber wichtig ist wirklich, er hilft uns dabei, die Artenvielfalt zu erhöhen. Was wir sonst mit viel Geldern machen müssen, irgendwie teure Fließgewässerprojekte machen, schafft der Biber umsonst und viel besser als wir.
Die Landschaftsplanerin Anke Wilhams war das über die Aktivitäten des Bibers, der momentan viel baut, nicht nur in Alaska, wo er dafür gesorgt hat, dass es wieder mehr Seen gibt und mehr Dämme, sondern auch bei uns passiert das und wird viel gebaut.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.